Wir lesen aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Aus diesem Grunde leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Wir möchten beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir jetzt danken, dass wir hier zusammen sein dürfen, unter deinem Wort, in der Gemeinschaft, und dass du verheißen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Darauf vertrauen wir jetzt und wir bitten dich, dass du uns ein hörendes Herz und hörende Ohren schenkst. Du weißt, was jeder erlebt hat heute, was jeder mitbringt. Bring du uns zur Ruhe und öffne dein Wort. Und wir wollen dich auch für die bitten, die es nicht so gut haben wie wir, die sich im Verborgenen treffen müssen, um dein Wort zu hören, in ganz anderen Situationen. Und wir bitten auch für dein Volk Israel in diesen Tagen, Herr, erbarme du dich und segne uns jetzt diese Stunde. Amen.
Wir treten noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, bevor wir in die Verse 12 bis 18 hineinkommen, um den Gesamtzusammenhang von diesem ersten Kapitel im zweiten Timotheusbrief für uns verständlich zu machen. Das ist einmal für die gut, die heute Abend so mit reinkommen, den zweiten Timotheusbrief. Und das ist auch für die gut, die wissen, oh, Anfang August, das liegt schon ganz lang zurück, wo wir das erste Mal ein Stück aus dem zweiten Timotheusbrief miteinander gelesen haben. Nach all dem, was wir wissen, ist der zweite Timotheusbrief der letzte, der späteste Brief des Apostels Paulus. Wir erleben ihn in einer finalen Gefangenschaft. Wir sehen ihn hier sich beschreibend als einen, der in diesem juristischen Rechtsverfahren 2. Timotheus 4, 16 nutzt einen sehr bewussten juristischen Ausdruck, auch weiß, jetzt geht's in die finale Phase, bevor das Urteil gesprochen wird. Und es ist schon ziemlich eindeutig, was am Ende als Urteil herauskommen wird, nämlich dass Paulus zum Tod verurteilt werden wird, was auch dann so geschehen ist und er dann auch tatsächlich diesen Märtyrertod für Jesus Christus erlitten hat. Juristisch komplett unübersichtlich, das ist ja bei vielen solchen Verfahren so, erleben wir als einen, der nun versucht, in seiner Zeit in Rom seine Spur treu bis zum Ziel durchzuhalten. Und genau in diese Phase hinein erleben wir nun hier diesen zweiten Timotheusbrief. Was ist ihm wichtig in diesem zweiten Timotheusbrief? Rein äußerlich ist es natürlich zuallererst ihm ein Anliegen, dass diese Person, der Timotheus, der für ihn ganz, ganz wichtig ist, sein geistlicher Sohn, dass der Bescheid weiß, wie es ihm zurzeit geht. Das ist das eine, ganz klar, ganz eindeutig. Das Zweite, was unmittelbar damit zusammenhängt, ist, dass Paulus sich wünscht, ihn noch einmal zu sehen. Er ermutigt ihn, aufzubrechen, zu ihm zu kommen und ihn noch einmal abschließend zu besuchen. Wir wissen nicht, ob das noch gelungen ist. Darüber haben wir keine Kenntnis aus der Bibel oder aus der umliegenden Kirchengeschichte. Neben dem, dass er ihn informieren will, neben dem, dass er ihn einlädt, ihn zu besuchen, ist es natürlich ein drittes, ganz wesentliches Anliegen des Apostels Paulus, dass er diesen Timotheus begleitet. Er, Paulus, möchte ihn, den Timotheus, geistlich begleiten. Was ist ihm wichtig, diesem seinem Mitarbeiter auf den Weg mitzugeben? Natürlich im Wissen, dass er nicht mehr viel irdische Zeit besitzt, jetzt auch dem Timotheus eine Ermutigung für den weiteren Weg des Lebens und des Dienstes zu geben. Timotheus war ja der Mitarbeiter, wir überspringen jetzt ganz viele Stationen seiner Biografie, war ja der Mitarbeiter, der inzwischen in Ephesus gelandet ist. und dort in Ephesus eine leitende Gemeindeaufgabe gehabt hat. Und nun braucht er aus der Perspektive seines Mentors, seines geistlichen Vaters oder welchen Begriff Sie auch immer da einsetzen wollen, möchte er von ihm ein Stück Leitung und Wegweisung erfahren. Wir wissen von Timotheus, dass er von seiner ganzen Persönlichkeit jetzt nicht gerade der Brecher war, nicht gerade der, der die Betonmauern gesucht hatte, nicht gerade der, der mit einer unwahrscheinlichen Power und mentaler Stärke durchs Leben marschiert ist. Und genau deswegen braucht er in seiner geistlichen Beauftragung Stärkung, Ermutigung, Klärung. Soweit, so klar, zweiter Timotheusbrief. Zum zweiten Timotheusbrief gehört eben auch, dass wenn wir ihn lesen, wir immer wieder denken, ja, das sind die für uns letzten Worte des Apostels Paulus. Es ist in dem Sinne natürlich kein Testament, wie manches Mal gesagt hat. Es ist ein letztes biografisches Zeugnis für uns und so wollen wir es lesen und aufnehmen und auf uns wirken lassen. Paulus, was ist dir denn wichtig, wenn du an deinen Mitarbeiter Timotheus denkst? Das bestimmt ja dieses erste Kapitel. Und das, was Paulus hier am Anfang, den ersten Versen, drei fortfolgende sagt, ist ja mit dieser einleitenden Formulierung klar. Ich danke Gott. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen. Wenn ich an dich denke, wenn ich an dich, den Timotheus, wenn ich an deine Mutter, an deine Großmutter, wenn ich an den Glauben denke, der in dir lebt und in dir wohnt. Mit ganz großer Dankbarkeit schaut Paulus auf das Leben des Timotheus. Aber er schaut nicht nur mit Dankbarkeit auf das Leben des Timotheus, sondern er bringt ihn zum Ausdruck, dass in seinem Leben ein riesengroßes Wunder geschehen ist. Der lebendige Gott ist in seine Biografie hineingetreten. Etwas Größeres kann es einer irdischen Existenz nicht geben. Der lebendige Gott ist in seine Biografie, in meine, in deine, in ihre Biografie hineingetreten. Das ist absolut top. Ich muss mein Leben nicht leben ohne eine Beziehung, ohne eine lebendige Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Was für ein Glück, was für ein Geschenk. Timotheus, du bist zu beneiden, du bist zu beglückwünschen. Gott gehört zu dir. So sieht er das Leben des Timotheus und nicht nur das Leben des Timotheus, sondern das Leben von jedem, der eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben durfte. Das ist die Basis. Auf dieser Basis hat Timotheus in vielfacher Weise erleben dürfen, dass Gott ihn mit Gaben beschenkt. Mit der Auflegung der Hände bekam er Gaben, mit denen er in der Gemeinde dienen konnte. Auch wunderbar. Alles klar, alles einzigartig, so weit, so gut. Und jetzt nimmt uns der Apostel Paulus mit hinein, dass er drei grundlegende Beobachtungen macht, die er dem Timotheus mitgeben will, auf die er zu achten hat, von denen wir zwei schon berührt haben und die dritte bildet dann das Schwerpunktthema dieses heutigen Abends. Was ist die erste Beobachtung, die Paulus dem Timotheus weitergibt? Er sagt dem Timotheus: Timotheus, bei dir ist das Feuer am Ausgehen. Und das ist natürlich ein Satz, das ist ein Hammer. Es heißt ja hier in unserem Text: aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du erweckest die Gabe Gottes. Und das, was hier noch ein bisschen blumig klingt, heißt, das Feuer geht aus. Das Feuer geht aus, das geistliche Feuer geht aus. Da klingt's gerade noch so. Du musst aufpassen, Timotheus, weil in deinem Leben tatsächlich dieses geistliche Feuer am Ausgehen ist. Was ist an dieser Aussage so wichtig für uns? Die eine Erkenntnis ist doch, dass sie uns, so hoffe ich, doch ein klein wenig schockiert. Denn wir haben es ja nicht mit irgendjemand hier zu tun, der irgendwie am Rand der Gemeinde Jesu noch so ein bisschen mitschwimmt und schon mal was gehört hat vom Glauben und von Gott. Sondern wir haben sie mit einem führenden Mitarbeiter der Gemeinde Jesu, mit einem der profiliertesten Leute aus der großen Schulungsabteilung des Apostels Paulus zu tun. Und jetzt muss Paulus diesem Mann sagen, du musst aufpassen auf dein geistliches Leben, da ist Gefahr im Verzug, das geht runter, dein geistliches Feuer geht runter. Entfache es wieder neu, so kann man sagen. Da muss wieder der Sauerstoff, so haben wir gesagt, der Sauerstoff des Wortes Gottes, der Sauerstoff des Gebetes, der Sauerstoff des Gehorsams rein, damit dieses Feuer wieder entfacht werden kann. Wir entdecken, Wenn, ich sag's mal so, wenn schon so einem Mitarbeiter wie dem Timotheus das passieren kann, wie viel mehr haben wir dann darauf zu achten, dass in unserem geistlichen Leben nicht tatsächlich, obwohl wir schon ganz lang unterwegs sind mit Jesus Christus, nicht tatsächlich der Sauerstoff ausgeht und das Feuer langsam runtergeht. Nein, 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 es ist kein Druckelement. Es ist kein moralisches Sich-Aufputschen. Es ist nicht einfach ein warnender Zeigefinger oder sonst was Dramatisches. Es ist echte, klare Fürsorge, die hier aus dem Mund des Apostels Paulus in das Leben des Timotheus hineinkommt. Paulus sieht den Menschen in Christus so, dass er geadelt ist, auch in Eigenverantwortung zu reagieren, zu agieren, sein Leben mit Christus zu führen. Und dazu gehört auch, ich darf mich darum kümmern, dass Sauerstoff in mein geistliches Leben hineinkommt. Man kann ja damals fragen, lieber Timotheus, wie ist das denn passiert, dass er so ein bisschen das hinunterging, was die Kraft des Feuers deines Lebens mit Christus betraf. Und wir haben ja dann die Formulierung entdeckt, dass da Paulus dem Timotheus sagen musste, du hast dem Geist der Furchtsamkeit Raum gegeben. Oder wie wir es noch deutlicher, ein bisschen ärgerlicher, ein bisschen provozierender formuliert haben, du hast dem Geist der Feigheit Raum gegeben. Und das hat dein Leben gelähmt. Das hat geistlich gelähmt. Und das kommt nicht von Gott. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung, wie auch immer Sie dieses Wort dann übersetzen wollen. Nimm das wieder wahr, Timotheus. Das war der eine warnende, wegweisende, hilfreiche Aspekt, den Paulus dem Timotheus geben will. Entfache dieses Feuer des geistlichen Lebens. Entfache dieses Feuer. Lass den Sauerstoff da rein, immer wieder neu. Und der zweite Gedankengang war nun, dass Paulus diesen Timotheus sagen kann, das sind dann die Verse 8 bis 11, schäme dich nicht. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das ist ja eine ganz überraschende, für unseren Radius fremde Aussage. Ja, das mit dem Schämen, das können wir gerade noch halbwegs verstehen, dass man das sich nicht versteckt für Jesus Christus. Wir wissen das, dass je nachdem, in was für einer Kultur wir sind, ganz schnell wir uns zurückziehen, wenn es um Jesus geht, dass wir auch da manchmal so eigenartig verquer da rumstehen und uns nicht frei und sicher fühlen, was unseren Glauben an Jesus Christus betrifft. Aber es hat doch eine geistliche Dimension. Denn unser innerer Mensch spürt natürlich, auch gerade der alte Mensch spürt natürlich, dass das Leben in Jesus Christus nicht das Normale ist in dieser Welt. Absolut nicht. Von daher ist es verständlich, wenn man sich schämt, weil das, was wir da zu leben haben, ist eigentlich immer etwas Fremdes, etwas anderes, etwas Eigenartiges, was darüber kommt. Und das spüren die uns gegenüber sind, und das spüren wir selber ja auch, ja selbstverständlich. Das sind ja manchmal die Kleinigkeiten, an denen man das merkt. In unserem Familienurlaub, in dem wir da so unterwegs waren, waren wir am Anfang tatsächlich in der ersten Woche in kompletter Schäferstärke unterwegs. Das heißt, wir sind mit 10 Mann unterwegs gewesen. Das fällt dann schon auf, mit 10 Personen unterwegs gewesen. Versuchen Sie mal in so einem klassischen Tourismusort für 10 Personen abends einen Tisch zum Essen zu finden. Halt allein, das ist schon spannend. Und dann, wenn wir da so getafelt haben, wir 10, und dann bekamen wir da so unser Essen. Und dann hat mich natürlich der ganze Familienclan angeguckt. Selbstverständlich, ist auch richtig. Was sollte ich tun? Ich hatte zu beten, selbstverständlich. Und wenn 10 sind, müssen sie so laut beten, dass auch all das hören. Und wenn 10 das hören sollen, dann hören das auch gleich 30. Und sie merken, dass sie können das förmlich spüren, wie rechts und links, vorne und hinten die Tische reagieren, gucken und denken. Und das ist nur ein Tischgebet. Wenn die wissen, was wir sonst noch alles tun. Was wir glauben, was wir denken, wie wir leben, wie wir handeln. Schäme dich nicht. Natürlich, ja sicher. Das ist eine geistliche Dimension. Timotheus, das ist ganz normal. Das ist ganz normal, dass du dich in dieser Welt, die von noch nicht glauben, in der Majorität bestimmt ist. Das ist so. Dass du dich komisch fühlst, dass du dich fremd fühlst, dass du dich eigenartig fühlst. Nimm's wahr und agiere dagegen. Agiere dagegen. Indem du da reinschlägst. Nein, nein, interessanterweise kommt nun ein Verb, das mögen wir noch viel weniger als das nicht schämen. Nämlich, er sagt hier, leide mit. Leiden jetzt gar nicht im Sinn von großartigem Strafhand oder furchtbaren Dingen im Horizont von unserem Leben hier, sondern Leiden im Sinn von Teilhabe an diesem Minus, das in dein Leben durch die Nachfolge mit Jesus Christus hineinkommt. Ist uns das bewusst? Durch das Leben mit Jesus kriegen sie ein Minus. Natürlich. Und Paulus sagt, das ist ja ein Klacks, dieses Minus, denn das Plus, was ich habe, nehme ich gerne dieses Minus auf mich, denn er hat uns ja selig gemacht, berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss, nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen, das Leben, ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und plötzlich merken wir, der Gefängniszelle wird ganz hell. Ein wunderschöner, starker Christus-Hymnus wird dem Timotheus in sein kleines, angefochtenes geistliches Leben hineingesprochen. Das, was du in Christus hast, dieser Schatz des Evangeliums, das kannst du mit gar nichts anderem aufwiegen, was ansonsten in irgendeiner Art und Weise dir in der Welt geboten wird. Was haben sie biografische Phasen gehabt? Kann ja sein, wo sie dachten, ich muss so einen Deal machen. Ich muss so gucken, dass ich da so aus beiden Welten das Beste zusammennehme. Und guck mal, dass ich irgendwie klarkomme miteinander, da mein christliches Leben so halbwegs am Laufen halte. Es soll weiter vor sich hinklimmen, aber gleichzeitig mich auch darum kümmere, dass das andere, was mir sonst so geboten wird, in mein Leben hineinkommt. Und sie werden sehr schnell als Fazit sagen müssen, sie sind nicht reicher geworden. Sie sind dadurch, durch diesen Kompromissspur, nicht reicher geworden. Verrückt. Wir dachten, 1 + 1 = 2 und jetzt merken wir, das wird ja nicht weniger, das wird eine ganz blöde Rechnung. Ich verliere an allen Fronten, ich bin da nicht richtig dabei und ich bin da auch nicht richtig dabei. Ich lebe ja gar nicht in der einen Welt des Christus, der Schatz des Evangeliums kommt bei mir gar nicht an. Und deswegen sagt unser Paulus dem Timotheus das so deutlich, er sagt es ihm so deutlich, schäm dich nicht, steh dazu und dann wird der Schatz des Evangeliums seiner ganzen Schönheit erweist. Aber nur dann, wenn du so eindeutig profilierst, auf der einen Seite stehst. Wir haben miteinander diesen Tagen ja einen Bibelkurs hier im Haus zum Thema des ersten und zweiten Königbuchs. Und damit des ersten und zweiten Königsbuchs steht unter anderem der große Prophet Elia. Und einer seiner wesentlichen Sätze, einer seiner ganz großen Sätze in 1. Könige 18, dort auf dem Karmel, war durch dieser seelsorgerliche, wunderbare Ruf, was hinkt ihr auf beiden Seiten? Das ist eine so unbefriedigende Haltung und Stellung. Macht das nicht, macht das nicht. Es ist ein Denkfehler zu meinen, ich könnte so und so ein bisschen switchen und dann wird es so gut im Kompromiss, liegt der Segen. Nein, im Kompromiss liegt nicht der Segen. Stell dich ganz, Timotheus, auf die Seite dieses Gottes. Schäm dich nicht, leide mit, freu dich an diesem Schatz des Evangeliums, dann wird er wirklich wirken. Ich habe vor vielen Jahren schon mal dieses Beispiel gebraucht, dass wir, da waren unsere Kinder ganz, ganz klein, daraus können Sie schließen, wenn das altes Beispiel ist. Also, dass wir mal in Freiburg gewesen sind und dann sind unsere Kinder da in der Innenstadt losgelaufen, da sind doch überall diese kleinen Bächle da in der Freiburger Innenstadt, schön gemacht, gut gemacht. Man muss ja nicht jetzt, da kommt ja hier drauf, dass es Spaß macht, hin und her zu hüpfen und ganz klar, natürlich, es macht auch Spaß, einen Fuß hier, einen Fuß da zu haben und dazwischen läuft dann dieses Bächle durch, wenn nicht an einer ganz bestimmten Stelle der kleine Bach breiter geworden wäre. Und plötzlich standen dann so 1, 2 von unseren in einem mittleren Spagat über diesem kleinen Bach und dann war es nicht mehr lustig. Dann kam ich da nicht mehr raus. Dann stand ich da so blöd drüber und ich wusste, ich schaff's jetzt nicht, oh, dass ich einen nassen Fuß kriege, mindestens einen nassen Fuß, da wieder rauszukommen. Und dann Mama, Papa rufen. Ne? Dann ist die Rettung, nur hol mich da raus aus diesem blöden Ding, das mich hineingefriemelt habe in meiner Kompromisslinie. Raus, zurück, sagt Paulus in Timotheus. Timotheus, mach das nicht. Was die erste Warnung war, entfache das Feuer, lass diesen Sauerstoff des Geistes Gottes mit Wort, mit Gebet, mit Gehorsam hinein. Zweite Welt, Paulus, bitte an den Timotheus, steh ganz eindeutig auf einer Seite. Schäm dich nicht. Stell dich zu dem Christus, dem Schatz des Evangeliums und nimm dann auch teil am Leiden mit dem, was dazugehört. So wie ich das ja auch in den letzten Jahrzehnten getan habe, kann der hier Paulus sagen, denn ich bin ja dafür eingesetzt als Prediger, Apostel und Lehrer. Und jetzt kommt die dritte Welt. Und die dritte Welt, die wir heute haben, die Paulus dem Timotheus sagt, ist, und jetzt hast du eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, neben dem Entfachen deines geistlichen Lebens, neben der klaren Position für Nichtschämen und Mitleiden, musst du zum Dritten das Wort des lebendigen Gottes bewahren und festhalten. Und wieder stehen wir überraschend davor. Mir ging es jetzt wieder beim Vorbereiten so, dass ich dachte, mein Gott, mich wundert das und mich wundert es auch wiederum gar nicht. Mich wundert das, das wäre der Gedankengang der, Sie sprechen doch nicht mit einem Anfänger des Glaubens. Verstehen Sie, wenn jemand gerade zum Glauben an Jesus Christus kommt und Sie erklären ihm, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen, dann würden Sie sagen, ja natürlich, das ist ja klar. Der muss ja da reinkommen, der muss ja dieses geistliche Atmen erstmal wahrnehmen, was es heißt, nicht von seinen eigenen Worten und von den Wörtern dieser Welt bestimmt zu sein, sondern vom lebendigen Gott, ja selbstverständlich. Und dann macht man seine Anfangserfahrung des Bibellesens allein und im Hauskreis und der Gemeinde und in der Bibelstunde und wunderbar. Und dann taucht man ein in die Welt des Wortes, des lebendigen Gottes. Und dann läuft man so seine 30, 40, 50, 60 Jahre und da ist die Himmelstür da und dann bam, das war's. Und jetzt merken wir, nein, so läuft das nicht. So läuft das nicht. So ein gestandener Gemeindeleiter bekommt vom Apostel Paulus gesagt, Paulus, sag diesem Mann, du musst richtig drauf achten, dass du gerade in deiner Rolle und Lage zu einem Wortbewahrer wirst. Und dass das nicht eine einmalige und eine prinzipielle Entscheidung ist, sondern dass es zu deinen täglichen geistlichen Aufgaben gehört und seinen tagtäglichen Programm wird, dass du unter dieser Überschrift dein Leben und deinen Dienst führst. Ich bin einer, der das Wort bewahrt. Also neben dem Entfachen, dem Sauerstoff des geistlichen Lebens, neben dem Nicht-Schämen und Leiden, kommt eine dritte große Welt dazu und das ist die Welt des Bewahrens des Wortes Gottes. Und das Bewahren des Wortes Gottes, sagt nun Paulus interessanterweise, kannst du auch daran festmachen, wo du mit Menschen unterwegs bist, die wortbewahrend unterwegs sind, ob du bei ihnen bist oder ob du dich von ihnen distanzierst. Daran kannst du es ein Stück weit festmachen. Also es ist nicht nur eine theoretische Spielerei, wir alle sind Christen, wir haben die Bibel lieb, fertig, Ende, aus, sondern es zeigt sich im praktischen Vollzug, nämlich in Distanz und Nähe zu Menschen, die wortbewahrend unterwegs sind. Das ist ja interessant. Und jetzt nimmt uns Paulus damit hinein, sagt mal erst mal eins, er setzt sich selber als einen, stellt sich selber als einen dar, das würden wir ihm sofort zugestehen, der wortbewahrend gelebt und gehandelt hat bis zu seinem Finale, selbstverständlich. Und deswegen kann er interessanterweise jetzt auch von seiner Position aus sagen, wo es positive Beispiele von Wortbewahrung gibt und wo es negative Beispiele von Nicht-Wortbewahrung gibt. Die beiden negativen Beispiele, die tauchen ja dann in den Versen 15 auf. Dort heißt es, du weißt ja, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen werden zwei führende Persönlichkeiten genannt, nämlich Phygelus und Hermogenes. Wir wissen von diesen Männern überhaupt nichts, das ist jetzt auch zweitrangig. Was uns an dieser Stelle natürlich bewegt ist, dass Paulus sagt, ich habe fortlaufenden Erfolg. Es war jetzt nicht so, als ob immer mehr zum großen Wortbewahrer Paulus-Fanclub dazukamen. Und gesagt haben, das, was du da tust, Paulus, im Festhalten der Heiligen Schrift, am Evangelium, am Wort Gottes, das ist das Programm, wir machen da mit, wir stellen uns auf deine Seite, wir gehen mit dir da ganz fest und ganz eindeutig auf deiner Seite. Und er spricht, ganze Landzüge haben sich mehr oder weniger von mir verabschiedet. Die machen alles Mögliche. Die sind irgendwo unterwegs in einem pseudochristlichen Raum, wie auch immer man das beschreiben mag. Aber wortbewahrend sind die nicht mehr. Was unter anderem an zwei führenden Persönlichkeiten, die Timotheus garantiert kannte, festmachen kannst. Also Worte, wo der Timotheus wusste, was Paulus ihm damit sagen wollte. Worte, die Menschen, die nicht wortbewahrend tätig gewesen sind. Andererseits nimmt er auch ein positives Beispiel mit hinein. Er spricht vom Haus des Onesiphorus. Von einem Mann, der mit seinem ganzen Haus, sprich mit seiner ganzen Familie und all dem, was dazugehörte, hier dem Apostel Paulus und dem Dienst des Evangeliums, dem lebendigen Gott, gedient hat. Gott gebe Barmherzigkeit dem Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt, hat sich meiner Ketten nicht geschämt, hat sich nicht distanziert von dem Wortbewahrer, dem Apostel Paulus. Als er in Rom war, suchte er mich eifrig, er fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jedem Tag. Und welchen Dienst an Ephesus, also bei dir, da geleistet, das weißt du am besten. Er nimmt eher so positive Beispiele, und es ist vor uns, negative Beispiele, Asien, mit diesen zwei Prätendanten, die da genannt werden. Wie sieht das denn aus, dieses Wort bewahren? Wie schaut das aus? Was ist es denn, was Paulus jetzt seiner Gemeinde, letztendlich uns und eben nicht nur dem Timotheus hier sagt? Er sagt ihm ja, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben, in der Liebe, in Christus Jesus. Was uns natürlich erinnernd hier gesagt wird, ist, das Evangelium ist keine Beliebigkeit. Es ist nicht so, als ob wir quasi ununterbrochen in einem Anpassungsprozess Evangeliums wären. Und immer wieder neu wird überlegt, was bedeutet denn jetzt Evangelium? Wie sieht Evangelium 2024 aus? Natürlich anders als 2050 und anders als 50. Nein, sagt Paulus, Evangelium ist immer Evangelium. Das liegt fest. Damals, oh, wie eingeschränkt und gleichzeitig, wie gut haben wir es. Damals musste Paulus sagen, halte ich an das Vorbild der Worte, die du von mir gehört hast. Die mussten sich das alles merken. Wir haben es natürlich unglaublich gut. Bitte bedenken Sie immer wieder neu, dass die ganze Gemeinde Jesu am Anfang, was das Neue Testament und die Worte des Neuen Testamentes betrifft, ausschließlich aufs Hören angewiesen war. Das fing gerade in der Zeit an, dass vielleicht es mal ein Markus-Evangelium gab. Und dann mag es die ersten Abschriften in Rom gegeben haben von dem Markus-Evangelium. Die Sensation. Das fing gerade an, dass die ersten Briefe rundgegeben wurden in der Gemeinde. Und Sie und ich überlegen, aus welcher der 25 verschiedenen Übersetzungen möchte ich heute Morgen lesen? Was kann ich runterscrollen, in welchem digitalen Chat, um mal die Worte zu vergleichen? Und was haben wir es gut? Die Worte, die festgelegten Worte sind da. Halte dich an dieses Vorbild oder Urbild, kann man auch sagen, an diesen Prototyp, aber nicht im Sinn von Vorläufigkeit, sondern ursprünglich gegeben der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Davon kannst du in gar keiner Weise mehr abweichen. Das ist jetzt absolut die Grundlage, auf der wir alle miteinander stehen. So, und jetzt ist deine Aufgabe, und das ist jetzt dieser Schlüsselsatz, nämlich du hast das kostbare Gut, das dir anvertraut ist, zu bewahren. Das ist der Satz. Du hast das kostbare Gut, das dir anvertraut ist, zu bewahren. Diese Sprache, die hier nun der Apostel Paulus uns mitgibt, das ist Banksprache. Das ist jetzt eine echte Sprache von so einem Banker. Allerdings muss man sagen, alte Banksprache. Ich weiß nicht, ob es noch in dieser Sprachwelt drin sind. Das, was hier abläuft in 2 Timotheus 1, das ist das sogenannte Depositalrecht. Und es gibt Depositalbanken. Das Depositum, das ist der Sachwert, das ist der Gegenstand. Stellen Sie sich da so einen kleinen Haufen Goldmünzen vor, das ist ein Depositum. Ja, das ist der Gegenstand. So, jetzt gibt es einen Deponenten, dem gehört das Depositum. Und jetzt kommt der Deponent in ein Depositum und gibt es dem Depositär und sagt, jetzt passt du bitte da drauf auf. Und wenn ich wiederkomme, kriege ich es zurück. Und wenn ich doch gut mit dir abschließe, mache noch gleich einen Zinsvertrag, dann klappt das noch besser. Also ich bin der Deponent, von meinem Depositum, meinem Schatz und gebe ihn dir. Ich vertraue ihn dir an. Deine Aufgabe, du Banker, ist, pass gut drauf auf und dann komme ich wieder und dann gibst du es mir. An was erinnert sich das denn? Ja, genau. Matthäus 25. Da kommt doch dieser reiche Mann und sagt seinen Leuten, hier kriegt ihr mein Depositum. Nehmt mein Depositum und dann verbuddelt's. Nein. Dann macht was mit dem Depositum. Ihr seid jetzt die, die diesen Schatz, natürlich, ihr müsst auf ihn aufpassen, selbstverständlich. Aber ihr dürft auch damit handeln, ihr dürft auch damit unterwegs sein, kaufmännisch agieren, ja selbstverständlich. Aber bitte denkt dran, es ist immer noch meins. Und irgendwann komme ich wieder und dann will ich es natürlich selbstverständlich zurück. Das ist das, was hier gemeint ist. Und jetzt für unseren kleinen Kopf ist doch hochinteressant, dass unser lebendiger Gott diese Sprache nimmt und sagt, das, was dir anvertraut worden ist, das Depositum, was du bekommen hast, das ist das Evangelium, das ist das Wort Gottes. Du hast ein unglaubliches Gut bekommen, sagt hier Paulus dem Timotheus. Und dieses Gut, das du bekommen hast, das hast du jetzt tatsächlich in einer ganz besonderen Weise zu verwalten. Deswegen haben die alten Ausleger, also Richtung Reformationszeit, wenn sie an diese Stelle kamen, auch immer wieder vom Depositum Fidei gesprochen. Also von dem Geschenk, von der Sachleistung des Glaubens, die da anvertraut worden ist. Wir haben ein ganz großes Depositum bekommen, das wir nun als Depositäre zu verantworten haben. Und dann bekommt der Deponent wieder zurück, wenn er denn dann wiederkommt. Boah, das ist es. Was für ein starker Satz. Sie und ich haben vom lebendigen Gott etwas Traumhaftes geschenkt bekommen. Was Traumhaftes geschenkt bekommen. Einen unglaublichen Wert. Wir haben seine Worte bekommen. Ja, rein äußerlich. Erstmal rein äußerlich. Wunderbar. Worte, die sind so einmalig, so unglaublich. Das lebendige Gott, das Jesus Christus von diesen Worten gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen. Stellen Sie das mal vor. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, mein Depositum wird nicht vergehen. Kein Schatz. Ihre ganzen Aktien könnt ihr alle vergessen. Ihre ganzen Wertanlagen, Ihr ganzen Klump. Könnt ihr alles vergessen. Gegenüber dem Schatz, den Sie mit den ewig gültigen Worten des lebendigen Gottes anvertraut bekommen haben. Wahnsinn, das muss man mal in seinen Kopf reinkriegen. Und es ist ja nicht einfach Wort, es ist ja mit diesem Wort Leben. Dieses Wort, das sind ja nicht tote Buchstaben. Es sind Worte Gottes. Jedes einzelne dieser Worte ist siebenfach durchläutert. Aber vom lebendigen Gott her, die Erlaubnis, kraftvoll zu wirken, den Heiligen Geist. Seit Jahrtausenden schafft es der lebendige Gott, Millionen und Abermillionen von Jesus-Leuten durch alle Kulturen, Zeiten, Höhen und Tiefen hindurch, durch diesen Schatz zu lenken und zu führen. Was für ein Geschenk. Können Sie irgendetwas finden, was auch nur annähernd vergleichbar wäre wie der Schatz? Und die Mitte dieses Schatzes ist ja nicht irgendwas, sondern die Mitte des Schatzes ist das Wort im Fleisch. Es hat einen Namen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, so heißt er dann in der Johannes-Offenbarung, ist dieses Wort. Das ist unser Schatz. Das können Sie nicht trennen. Sie können dieses Buch, dieses tatsächliche Buch, vom Gedankengang der in diesem Buch vorhandenen Worte Gottes, von der Person des Jesus, können sich trennen. Das ist eine Einheit, ein Komplex. Und deswegen sind wir in diesem Ort so unglaublich glücklich, dass unsere gründenden Brüder hier dieses Ding, diesen Schuppen, Bibelkonferenzzentrum genannt haben. Sie hätten ihn auch Erholungsstätte heißen können oder Fühl dich wohl Anlage oder was weiß ich denn. Nein, sie haben ganz bewusst dieses markanten Wort reingenommen, programmatisch reingenommen. Hier geht es um den größten Schatz, den die Gemeinde Jesu je bekommen hat. Die Worte des lebendigen Gottes. Und die haben wir zu bewahren. Wie geht das? Ich mache es ganz schnell. Wie geht das? Worte bewahren geht einmal dadurch, dass ich den Schatz erkenne. Ich muss den Schatz erkennen. Sie bewahren doch nicht etwas, was unwichtig ist, oder? Ich muss den Schatz erkennen. Ich erzähle es Ihnen. Schon viele Jahre her, ich war irgendwo außerhalb unterwegs, im Auftrag der LAÖ, hat da meine Bibelarbeit gehalten. Und ich weiß nicht, ob davor oder danach, ich weiß es gar nicht mehr, kam eine ältere Dame zu mir, setzte sich so ganz freundlich, fast kuschelig da so neben mich, sagt, ich habe da noch was für die LAÖ. Und gibt mir so ein Röhrchen, in dem so Brausetabletten drin sind. Wissen Sie, was so, ja, Vitamine oder Magnesium oder was ich weiß, ich habe es gar nicht gelesen, weil ich sah nur dieses Röhrchen und bot ihr für dieses, aus meiner Sicht, ich muss zugeben, ungewöhnliche Geschenk für die LAÖ, meine Tasche an. Ja, da rein und habe Danke gesagt, aber ich muss ehrlich sein, so ein Danke mit, ja, danke. Es hat die Frau in diesem Plastikröhrchen Goldmünzen gesammelt, die genau da reinpassten. Ich habe schon gemerkt, dass ich es rausholte. Das waren vom Gewicht her, das waren keine Brausetabletten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel 1.000 Euro dieses Röhrchen wert war. Was sehen Sie, ich habe es falsch eingeschätzt. Ich habe es komplett falsch eingeschätzt. Oh, Bibel, ja. Haben wir kapiert, was wir haben? Wenn wir denken, das sind Brausetabletten, dann werden wir es auch nicht besonders behandeln. Dann werden wir den Schatz nicht erkennen. Erst wenn ich den Schatz erkannt habe, denke ich, wow, da muss ich aber jetzt wirklich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Das ist ja nicht irgendwas. Das ist ja die Bibel. Das sind Worte Gottes. Das hat eine ganz andere Dimension. Das ist in einer ganz anderen Liga. Machen Sie das immer bewusst. Machen Sie das bewusst. Da schlagen Sie morgens Ihre olle Bibel auf. Und sie begegnen dem Schatz des lebendigen Gottes. Das lebendige Gott sagt, mehr habe ich dir nicht zu sagen. Aber das sind meine güldenen Worte. Worte, die siebenfach durchläutert sind. Hast du den Schatz erkannt? Begriffen, dass dein Leben, dein geistliches Leben, dein ganzes Sein, dein ganzes Glauben hängt an diesen Worten. Hängt alles an diesen Worten. Nehmen Sie uns die Worte weg, dann haben wir nichts mehr. Ihre 3,5 Erfahrungen, die können Sie in die Tonne kloppen. Daran hängt doch der Glaube nicht. Ihre 18 Gefühle für Gott, die können Sie ausradieren. Ihre 17 philosophischen Überlegungen, vergiss es. Ich brauche seinen Schatz. Ich brauche seine Worte. Ich darf den Schatz erkennen. Wenn ich Wortbewahrer sein will, dann ist die erste ganz große Aufgabe immer wieder neu. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir uns hier treffen und zusammen heute Abend dieses Wort auslegen. Das uns bewusst zu machen, da ist ein riesengroßer Schatz, den wir bekommen haben. Das Erste. Das Zweite ist natürlich, wenn ich den Schatz erkannt habe, dann muss ich, das ist zwar hart, aber wahr, die Gefahr wahrnehmen. Ich sage es mit meinem Röhrchenbeispiel. Wenn mir jemand dieses Röhrchen mit Brausetabletten geklaut hätte, jo, meine Güte, dann hole ich mir halt ein neues Röhrchen. Aber nachdem ich wusste, was da drin war, bin ich mit meiner Aktenmappe ganz anders durch die Welt gelaufen. Jetzt wusste ich, dass da, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro da in meinem Ding mit drin sind, die ich da mit mir rumschleife. Da gehen Sie sofort anders mit um. Sie müssen die Gefahr wahrnehmen. Was ist denn die Gefahr? Tatsächlich, die Gefahr ist, dass man ihnen das raubt. Ist das ihnen eine geistliche Größe, dass sie begreifen, dass der Wortdiebstahl zu einer kontinuierlichen Gefahr für das geistliche Leben von Jesus leuten wird? Der Wortdiebstahl. Darf ich Sie erinnern? Ich erinnere Sie gern daran, an dieses vierfache Ackergleichnis von Jesus. Und da gibt es doch eine Passage, wo da auf den Weg gesät ist und dann kommt ein Räuber. Dann kommen da diese Vögel und rauben den Samen des Wortes Gottes. Einfach weg. Ist weg. Wort Wortraub. Es gibt Wortraub in ganz unterschiedlicher Weise. Wenn Sie mal anfangen, darüber nachzudenken, fällt Ihnen das ganz schnell auf. Es findet Wortraub statt, da können Sie gar nichts für, da wird um Sie herum das Wort geraubt, indem es nicht mehr gelehrt, nicht mehr weitergegeben wird, indem es verdunkelt wird, indem es, ach, tausend Varianten. Wir leben in einer Zeit, wo wir auf der einen Seite unglaublich viel Wort Gottes haben. Meine Güte, wie viele Kanäle und digitale Möglichkeiten und Foren. Unglaublich, unsere Vorfahren hätten sich gefreut, wenn nur annähernd sowas möglich gewesen wäre. Und gleichzeitig haben wir eine Zeit, wo ganz, ganz viel Wortraub geschieht. Und es geschieht der Wortraum nicht irgendwo, sondern es geschieht der Wortraum auch in Ihrem kleinen persönlichen Leben. Sie wissen, dass Wortraum passiert, dass Sie einen Tag mit einem Wort angefangen haben und dann laufen da 16 Stunden durch und das Wort ist wie weg. Da sind so viele andere Sachen reingekommen, dass das weggerutscht ist, rausgeflogen ist, wurde geklaut, wurde weggenommen. Und dann hat dieses Wort natürlich auch keine Chance, sich zu entfalten, in diesen guten Boden zu kommen, aufzugehen. Ist das gemein? Boah, ist das gemein? Was habe ich mich schon manches Mal ein bisschen Wortraub geärgert? Beim eigenen Leben. Das hat gar nichts mit Ihrer Demenz zu tun. Das ist ein geistlicher Vorgang. Das ist gemein, das ist gemein. Da nimmt mir der eine, der Teufel, so wie er in Markus 4 genannt wird für Jesus, da nimmt er mir den Schatz des Wortes Gottes. Er bestiehlt mich. Der stiehlt mir die Bibel. Der stiehlt mir die Worte. Ja, wo kommen wir denn hin? Ja, du musst bewahren. Tatsächlich aktiv das Wahrnehmen begreifen. Ich werde nicht durch mein geistiges Leben einfach so durchschlurfen, ohne dass ich nicht tatsächlich darauf achten muss, dass diese Macht mich nicht andauernd bestiehlt. Ich will nicht beklaut werden. Die Worte Gottes, die er mir gesagt hat, die will ich behalten. Die nimmst du mir nicht, du Teufel. Ich behalte die Worte meines Gottes in allen möglichen Lagen. Ich behalte sie, wenn meine Seele spinnt. Ich behalte sie, wenn unterschiedliche Wahrheiten dagegen sprechen. Ich behalte sie, wenn er sie mir ins Vergessen hineinschieben möchte. Ich behalte sie, wenn er mich zumüllen möchte mit allen möglichen anderen Wörtern. Ich lasse den Wortraub nicht zu. Ich darf die Gefahr erkennen. Und das Dritte ist natürlich, nachdem ich den Schatz erkannt habe und die Gefahr wahrnehme, dann ist es hilfreich, auch mal ganz, ganz kurz die Geschichte dieser Menschheit zu reflektieren. Und wenn ich die Geschichte der Menschheit reflektiere, dann stehe ich am Anfang in 1. Mose 3 bei einer ganz perversen Wortraubgeschichte. Und das muss uns doch in den Kopf reinkommen. Ich brauche Sie nicht lange erzählen. Die Majorität in diesem Raum kennt Sie in 1. Mose 3, wo dieses bescheuerte Vieh da auftritt. Und dann diesen Satz sagt, diesen bescheuerten, gemeinen, hinterhältigen, fiesen Satz, sollte Gott gesagt haben. Und dann geht's los. Und seitdem wird mit diesem Satz operiert. Und nicht nirgendwo draußen, sondern ganz, ganz nah an der christlichen Gemeinde wird mit diesem Satz operiert in unserem Land. Da müssen wir aufpassen. Einfach aufpassen. Weil da etwas geschieht, was nicht gut ist, sollte Gott gesagt haben. Da steht der eine dahinter, den Jesus im Johannesevangelium mit einem ganz klaren Titel versehen hat. Er hat gesagt, das ist der Lügner von Anfang an. Es ist der Vater der Lüge. Und deswegen gibt es zum Wort Gottes immer das Widerwort. Immer das Antiwort, das Gegenwort, das Lügenwort. Das ist manchmal fast wie das Wort. Und knapp daneben ist ganz vorbei. Wort bewahren heißt den Schatz erkennen, Wort bewahren heißt die Gefahr wahrnehmen, Wort bewahren heißt die Geschichte reflektieren, Wort bewahren heißt Hilfen annehmen. Jetzt kommen wir zu einem Phänomen in 2. Timotheus 2. Sie sind schon ganz nervös geworden, weil sie alle mit dem kleinen Röhrchen mit ihren Goldmünzen unterwegs sind und überall rechts und links gucken, hoffentlich glaubt mir niemand über mein Röhrchen. Und jetzt kommt hier der Apostel Paulus und sagt, hochinteressant, ich weiß, an wen ich glaube und ich bin gewiss, ich kann bewahren. Nein, das steht da nicht. Es steht da, er kann mir bewahren. Etwas, was eigentlich zum Depositarrecht überhaupt nicht passt. Es kommt plötzlich der Deponent, dem das Ganze gehört, der mir sein Depositum anvertraut hat und ich, der Depositär, stehe mit seinem Röhrchen da, mit den Goldmünzen. Und jetzt sagt er bildlich gesprochen, ich passe schon drauf auf. Ich gehe mit dir mit. Ich lasse dich nicht allein. Das heißt, er nimmt mich in meinem geistlichen Leben nicht so, bis er mich gegenüber anguckt und schaue, jetzt gucke ich mal, wie der Schäfer Wortbewahrer ist, sondern er ist durch den Heiligen Geist in ihrem Leben da und nimmt sie mit in diesen Bewahrungsvorgang hinein. Er ist die entscheidende Hilfe. Er ist der, der mich jetzt immer wieder neu trainiert, erinnert, weiterführt, in die Gemeinde mit hineinnimmt, damit diese Hilfen von mir angenommen werden. Ich bin nicht allein. Und natürlich möchte ich gerne dieses Geschenk auch gebrauchen. Sie wissen, dass je mehr man ein Geschenk gebraucht und damit trainiert, desto besser. Wenn natürlich Sie ein Geschenk irgendwo verstauen, dann gerät es in Vergessenheit. Wir hatten tatsächlich jemanden im Umfeld der La Höhe, eine ganz liebe Person, die eines Tages zu uns kam, zu den Verantwortlichen, die mit so einem kleinen Goldbarren bei uns ankam. Ich weiß, ob sie das auch vielleicht, ich habe das sonst jetzt nicht so privat so rumliegen, aber die hatte das. Und dann hat diese Person gesagt, den habe ich in meinem Tresor, und jetzt kommt das entscheidende Wort, gefunden. Also erstens habe ich kein Tresor und zweitens, da ist sowas nicht drin. Und wenn dann wüsste ich's. Verstehen Sie? Wie ist das denn passiert? Ja, weil sie den Tresor ewig lang nicht aufgemacht hat und dann war das eben in diesem Tresor da drin. Jahrzehnte. War ja gut, haben sie dann gekriegt. Aber auf jeden Fall, wunderbar. Sie hat es gar nicht mehr gewusst, sie hat es auch gar nicht mehr vermisst. Alles wunderbar. Und deswegen hat sie dann auch uns das anvertraut, weil sie ja bisher nicht gebraucht hat, dann kannst du da Hübel machen. Haben wir auch getan. Aber sie sagen will, ich darf den Schatz benutzen. Ich darf ihn benutzen. Ich darf ihn täglich gebrauchen. Und im täglichen Gebrauchen, im ganz unkomplizierten täglichen Gebrauchen dieses Schatzes, wird er mir wichtig. Entfaltet er seine Schönheit? Kriegt er seine Kraft? Zeigt er seine Bedeutung? Wird er für mich, je länger ich lebe, unverzichtbar? Ach, Sie kennen doch diese blöde Frage, welches Buch würden Sie mitnehmen? Das ist doch klar. Wenn Sie jemals auf diese blöde Insel müssten, ja, das ist doch klar. Also ich weiß gar nicht, was ich sonst den ganzen Tag machen sollte. Ich brauche dieses Buch. Und ich brauche möglichst das Buch, in dem ich jetzt schon 30 Jahre gelesen habe. Ich brauche seine Worte. Ich brauche täglich seine Worte. Und deswegen gehört natürlich abschließend dazu, dass ich es genieße. Wortbewahrer sind Genießer. Sind Bibelgenießer, sind Wort Gottes Genießer. Ich weiß nicht, was sonst so lesen. Lies alles Mögliche, freiwillig und gezwungen. Und jedes Mal denke ich, klar, ich bin auch schon jetzt dramatisch konditioniert, freue mich ja dran. Da denke ich, das kann durch nichts getoppt werden. Das kann durch nichts getoppt werden. Da kannst du noch so hochgeistige Ergüsse irgendwelcher Leute da zur Kenntnis nehmen oder was. Ach, wie auch immer geartete, unterschiedliche Literaturgenres da vor dich in dich reinziehen. Und dann liest du am anderen Morgen Wort Gottes und sagst, boah, mein Gott, raus aus den Wörtern, rein ins Wort. Machen Sie mit. Schwestern, Brüder, kommt, weiter oder zurück oder verstärkt. In diesem guten Weg der Wortbewahrer. Komm, reihen Sie sich ein. Nein, nicht jetzt in die rechts und links, die sind genauso wie Sie alle hier. Reihen Sie in die lange Reihe ein, die Sie jetzt sehen. Von Personen, die seit Jahrtausenden in der Gemeinde Jesu für eine Qualität standen. Wortbewahrend. Wortbewahrend. Das fängt natürlich an bei den Personen. Hier, bei den Personen. Was war denn die Marke eines Paulus? Was war es denn, was einen Petrus gekennzeichnet hat, einen Johannes und wie sie alle heißen? Die alttestamentlichen Zeugen, die Personen der Urgemeinde, der Kirchengeschichte, der großen Epochen der Reformationszeit, der Erweckungsbewegung bis unsere Zeit. Was die Marke? Ganz verschiedene Personen, ganz verschiedene Profile, weiß ich, verschiedene an. Aber eines hatten sie gemeinsam: absolut festbleiben. Und den Schatz bewahren, das uns anvertraute Gut bewahren, indem sie den Schatz erkennen, die Gefahr wahrnehmen, die Geschichte reflektieren, die Hilfen annehmen, das Geschenk begrauchen, das Glück genießen. Gott segne Sie als Wortbewahrer. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, und so sind wir heute Abend zusammen und danken dir für diesen Schatz. Wir sind dir so dankbar, dass du uns nicht unseren eigenen schwachen Gedanken überlassen hast, dass du uns nicht irgendwelchen Komitees anheimgibst, dass wir nicht in irgendwelchen aktuellen Welten herumschwimmen müssen, sondern wir haben ewige Worte Gottes. Herr Jesus, wir lieben deinen Satz. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und so reihen wir uns gerne ein in die Reihe der ganz, ganz Großen und laufen als die Kleinen hinterher und werden zu diesen Wortbewahrern. Und wir bitten dich, dass das, was damals der Paulus dem Timotheus gesagt hat, auch bei uns wieder neu uns inspiriert, uns ermutigt, dein Wort zur Hand zu nehmen, diesen Schatz aufzuschlagen, das Gold zu erkennen, das du uns darin gibst. Und wenn dieses Haus und diese Gemeinde mit dazu beitragen und mit dazu ermutigen kann, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Damit Menschen, in denen der Christus wohnt, wortbewahrend zum Ziel kommen. Danke für dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun, so ist es. Amen.